Jetzt kommt der Gerd Meyer dran. Und zwar, er ist als Historiker und Politologe als Lehrbeauftragter an der Philipps-Universität gewesen und hat auch in Mexiko und in China gelehrt. Er ist Spezialist für sowjetische und russische Geschichte. Und heute trägt er uns etwas vor zum 80. Jahrestag des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion. Darf ich bitten?
Wir haben gehört von Nina Ripper, dass es sehr lange, sehr intensive, auch sehr fruchtbare Kulturbeziehungen zwischen Russland und Deutschland gegeben hat, die schon weit zurückreichen in eine Zeit sogar vor Peter dem Großen. Das gilt für die Musikbeziehungen, das gilt für die Beziehungen der schönen Künstler, der Wissenschaft, der Bildung, natürlich Handel und Wirtschaft darf man nicht vergessen und ebenso wenig auch die Beziehungen zwischen der russischen und der deutschen Arbeiterbewegung vor dem Ersten Weltkrieg. Diese Beziehungen waren aber sehr wechselhaft. Sie hingen zentral von der Frage Krieg oder Frieden ab. In friedlichen Zeiten, beispielsweise im 19. Jahrhundert, wo es eigentlich keine Kriege gab zwischen Deutschland und Russland, florierte der Austausch sehr gut, das haben wir gehört. Auch in den 20er Jahren, 1920er Jahren, in der Weimarer Zeit, also nach dem Vertrag von Rapallo, waren die Kulturbeziehungen sehr entwickelt. Aber es gab in der Geschichte auch immer wieder schreckliche Einbrüche in den großen Kriegen. Es gibt für den Ersten Weltkrieg, im August 1914 wurden die Beziehungen sofort abgebrochen, alle Kulturbeziehungen zerstört. Und das gilt besonders natürlich für den Zweiten Weltkrieg, die Zeit nach dem 22. Juni 1941. Auf diesen Tag möchte ich jetzt eingehen. Wir wollten eigentlich eine Veranstaltung machen, jetzt zu dem 80. Jahrestag, also vor einigen Monaten schon. Aus Corona-Gründen ist das dann abgeblasen und verschoben worden. Danach haben sich einige Leute noch zusammengesetzt und haben zu dem Thema diskutiert, haben einige Fragen gestellt und einige Antworten versucht. Die Antworten haben natürlich wie immer in der Geschichte zu neuen Fragen geführt. Und einige dieser Fragen habe ich mir aufgeschrieben und möchte kurz auf sie eingehen. Meine erste Frage: Warum haben sich Hitler und die deutsche Militärführung, die deutsche Wehrmacht 1940/41 zum Krieg gegen die Sowjetunion entschieden? Es gab auch gewichtige Gegengründe. Also jeder, der in seinen Schulatlas schaut, dass Russland ein großes Land ist, ein großes bevölkerungsreiches Land. Damals hat die Sowjetunion knapp 200 Millionen Einwohner gehabt, also sehr viel mehr als das Deutsche Reich. Wenn wir in die Geschichte zurückblicken, sehen wir, dass man Russland keineswegs leicht erobern kann. Das hat er schon versucht, der König Karl XII. Von Schweden Anfang des 18. Jahrhunderts, dann Napoleon 1812, dann der Erste Weltkrieg 1914/18. Das deutsche Heer kam auch nicht so richtig weiter. Dann die Interventionskriege gegen Russland, gegen die russische Revolution 1918/20. Blieben auch ohne Erfolg. Also eigentlich hätte man ja aus der Geschichte was lernen können. Das ist aber dann wohl nicht gemacht worden. Und ich möchte noch hinzufügen, dass im Jahre 1940, also als der Entschluss Hitlers gefasst wurde, die Sowjetunion zu überfallen, England noch nicht besiegt war. War noch mitten im Krieg. Und hinter England stand ja auch dann auch die USA, sodass sie ein großer Machtblock gegen Hitler stand. Außerdem konnte der Hitler ja auch insofern zufrieden sein, als die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland nach den Nichtangriffsverträgen von 1939 ganz gut florierten. Also die Sowjetunion hat damals Erdöl, Holz, Materialien, Rohstoffe geliefert. Im Gegenzug kamen Maschinen, industrielle Ausrüstung und auch militärische Ausrüstung nach Russland. Also eigentlich konnte auch der Nazistaat aufgrund dieser Wirtschaftsbeziehungen ganz zufrieden sein. Trotzdem gab es sehr frühzeitig, schon im Sommer 1940, wenige Wochen nach dem Sieg über Frankreich, den Entschluss, Russland anzugreifen. Das ist dann dieser berühmte Fall Barbarossa, das ist die Führeranweisung dann vom 18.12.1940. Was waren die Gründe? Hitler sagte, Deutschland ist in einer ganz starken militärischen Position. Es gab ja Krieg seit 1939 und inzwischen eigentlich nur noch Siege für die deutsche Wehrmacht gegen Polen, dann gegen Frankreich, gegen Staaten Südosteuropas. Nordeuropa war faschistisch besetzt zu weiten Teilen. Es gab auch kaum deutsche Verluste, sodass man davon ausging, der nächste Krieg wäre ebenso siegreich. Man hatte eine kriegserfahrene Angriffsarmee, die größte Armee, die bisher in der Weltgeschichte operiert hat. Blitzkriege waren auch immer Terrorkriege, also Einschüchterung der Bevölkerung durch Sturzkampfbomber und so weiter. Die hatten bisher zum Erfolg geführt und so soll das weiterlaufen. Dann wurde spekuliert, mit einigen positiven Gründen, sogar gerechtfertigten Gründen, die Heimatfront steht. Das Deutsche Reich stand hinter Hitler in der Mehrheit seiner Bevölkerung. 1940, gerade nach den Siegen über Frankreich, war Hitler ein sehr populärer Führer. Widerstand, das gab es nicht mehr, weder in der deutschen Armee, noch in der Verwaltung, noch in den Kirchen, noch in der Öffentlichkeit, noch in der Wissenschaft. Die Kriegsgegner, die waren schon längst verhaftet oder im KZ, das gilt für die Arbeiterbewegung, Kommunisten, Gewerkschafter, Sozialdemokraten, waren nicht mehr in einer legalen Position. Das Deutsche Reich war eine Hegemonialmacht im gesamten festländischen Europa, vom Nordkap bis nach Kreta und sogar bis Nordafrika konnten alle wirtschaftlichen Ressourcen für den weiteren Krieg mobilisiert werden. England war zwar noch nicht besiegt, aber vielleicht hätte man mit England ein Arrangement treffen können, wie man das ja einige Jahre zuvor, im Jahre 1938, erfolgreich versucht hatte mit dem Münchner Abkommen. Ein faschistisches Festland Europa hätte dann entgegengestanden einem kolonialen Empire. Und beide hätten wir zu einem Modus vivendi führen können, so spekulierte Hitler. Die USA waren ja noch nicht im Krieg, aber Hitler spekulierte, Japan würde auf der Seite des Deutschen Reiches dann in den Krieg eintreten. Hinzu kommt ein Zeitfaktor. Deutschland hat natürlich die ganzen Ressourcen Festlandeuropas kontrollieren können, aber die wirtschaftliche Dynamik etwa der USA, der wichtigsten kapitalistischen Macht, als auch der UdSSR, diese Dynamik, die war außerordentlich groß, sodass dieser Zeitfaktor den Hitler zu seiner Entscheidung befördert hat, nämlich jetzt rasch in der Siegesstimmung des Jahres 1940-41 anzugreifen. Das langfristige Ziel soll ja nicht aus den Augen verloren werden, nämlich ein kontinentales Festeuropa, Festlandeuropa zu kontrollieren, als eine Basis für künftige Weltherrschaftspläne. Und dann natürlich die Spekulation, dass die Sowjetunion ein Kartenhaus sei, eine leere Hülle, beherrscht von einer jüdisch-bolschewistischen Führungsklicke, die man leicht wegwischen könnte. das sei alles nur eine Scheinstärke in der Sowjetunion. Wenn man dagegen hauen würde, gegen dieses Kartenhaus, würde es sehr schnell zusammenbrechen. Und das Deutsche Reich hatte eine Menge Verbündete gehabt. Italien, Ungarn, Rumänien, Slowakei, Finnland, alle standen auf der Seite oder mussten stehen an der Seite dieser faschistischen Angriffsarmee, die dann am 22. Juni 1941 um 3 Uhr losmarschierte an einer 2000 Kilometer langen Front, an der Ostfront. Es waren 3,6 Millionen deutscher und verbündete Soldaten tätig, 3600 Panzer, 5000 Flugzeuge, 7000 Geschütze. Wie angedeutet, die größte Armee, die größte Angriffsarmee der bisherigen Militärgeschichte. Hinzu kamen auch noch ganz viele Freiwilligenverbände aus Spanien und so weiter und so fort. Die zweite Frage in unseren Diskussionen lautete, wurde die sowjetische Führung überrascht? Die Antwort ist wahrscheinlich ja. Stalin hat im Sommer 1941 nicht mit einem Überfall gerechnet. Die Gründe, Stalin sagte, Hitler ist ein Kind des Ersten Weltkrieges, in dem er ja auch irgendwie mitgemacht hatte. Und der Erste Weltkrieg war ein Zwei-Fronten-Krieg, der nicht gewonnen werden konnte und nicht gewonnen wurde. Hitler würde nicht ein zweites Mal dieses Vabanque-Spiel machen. Solange Deutschland mit England im Kriege stünde, würde die UdSSR sicher sein. Alle Gegenargumente wurden von der sowjetischen Führung, und die war stark zentralisiert und auf den Führer Stalin hin orientiert, wurden abgewehrt. Etwa als die USA oder England schon wiederholt ab Ende 1940 vor einem faschistischen Angriff auf die Sowjetunion gewarnt hatten, wurde das weggetan mit dem Argument, die wollen uns ja nur in den Krieg hineinziehen, damit sie selber militärisch entlastet werden und in einen Krieg hineinziehen, den wir, Sowjetunion, gar nicht haben will. Die eigene sowjetische Aufklärung hat wiederholt darüber informiert, dass die deutschen Truppen sich an der Ostfront zusammenziehen. Das ist aber dann auch abgelehnt worden von der sowjetischen Führung als Argument, das sei nur Militärmanöver, das sei kein ernstes Vorspiel für einen Krieg. Auch als deutsche Flugzeuge, Militärflugzeuge an der Grenze immer wieder fotografiert hatten, was der sowjetischen Abwehr bekannt war, wurde das nicht als Argument gelten gelassen. Dann gab es einen berühmten deutschen Mann, der Kundschafter des Friedens war, Dr. Richard Sorge, der Meisterspion des Zweiten Weltkriegs, dessen Namen Sie wahrscheinlich kennen. Der saß in Tokio und hat immer wieder gehört, wie die neuen deutschen Aufmarschpläne waren von seinen Gefolgsleuten und Gewehrsleuten in der Tokioer deutschen Botschaft. Der hat immer wieder Funksprüche nach Moskau geleitet, hat das genaue Angriffsdatum genannt, die Truppenstärke, die Dislozierung der Armeen. Der hat gesagt, das geht los am 22. Juni 1941 um 3.15 Uhr. Es wurde nicht wahrgenommen in Moskau. Man hat gesagt, na, dieser Richard Sorge, ein alter Suffkopf, ein Alkoholiker, der fantasiert da was zurecht, der ist nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Dann gab es eine interessante Warnung an die Sowjetunion im Februar 1941 in der sowjetischen Botschaft in Berlin. Klingelt ein Arbeiter, sagt, er kommt aus einer Druckerei und habe gerade ein Büchlein in ganz hoher Auflage drucken müssen, deutsch-russisches Wörterbuch für den Krieg. Und da konnte man dann lesen, das Dokument ist überliefert, dieses kann man heute noch lesen. Ja, das sind dann diese Begriffe des Krieges, die dort ausgeführt wurden. Stehen bleiben, Hände hoch, legen Sie sich nieder. Wo ist die Parteizelle? Wer ist Chef der Kolchose? Wer ist Leiter der Fabrik? Wo versammeln sich die Kommunisten? Hände hoch, niederlegen oder sie werden erschossen. Wurde lang und breit ausgeführt, also ein Wörterbuch des Krieges, ein Wörterbuch des Angriffs. Der Botschafter hat das aber gar nicht weitergeleitet, hat gesagt, das ist auch eine Finte, wir sollen in einen Krieg hineingezogen werden, das ist alles gar nicht realistisch. Dann gibt es eine Botschafterin der Sowjetunion in Stockholm, Alexandra Kollontai. Die Feministinnen unter Ihnen werden Sie kennen. Die erste Botschafterin der Sowjetunion, die hat immer wieder gewarnt vor deutschen Aufmarschplänen, die auch dann über Stockholm weitergeleitet worden sind, wurde auch als Warnung abgelehnt. So hat dann am 13. Juni 1941, also wenige Tage vor dem Angriff, noch die TASS, die telegrafische Nachrichtenagentur der UdSSR, sagen können, es gibt keinen Krieg, das sind nur böse Gerüchte, das sind britische Provokationen, Stalin fährt seinen Weg des Friedens fort und die Sowjetunion sei sicher. So waren am 22. Juni 1941 die sowjetischen Grenztruppen nicht in Alarmbereitschaft und schon am Mittag dieses Tages, wie gesagt, der Krieg fing um 3.15 Uhr an, waren 1000 sowjetische Flugzeuge von deutschen Flugzeugen am Boden zerstört worden. Das war fast ein Drittel, die Hälfte der sowjetischen Luftwaffe. Ebenso war der sowjetische Panzeraufmarsch dann gar nicht mehr möglich, weil ganz viele sowjetische Panzer am Boden zerstört worden waren. Das ist ein bisschen lauter. Vielleicht geht das so besser, ja? Danke. Im ersten halben Jahr bereits des Krieges waren 3,5 Millionen sowjetischer Soldaten in Gefangenschaft geraten. Von denen wurden in den nächsten Monaten über 2 Millionen ermordet. Die Blitzsiege führten dazu, dass große Städte, wie Riga, Minsk, bald auch Kiew, innerhalb weniger Wochen überrannt worden sind. Unsere dritte Frage: In welchem Zustand befand sich die sowjetische Armee 1941? Eine komplexe Frage. Sie war sehr stark geschwächt, andererseits war sie sehr stark geworden unter Stalin. Sehr stark geschwächt durch diese ganzen Verfolgungen der Mitte-30er Jahre. Also 1937 gab es wahre Massaker in der Führung der sowjetischen Armee. 3 von 5 Marschällen, berühmte Namen wie Tuchatschewski, Jegorow, Blücher und andere darunter, wurden entweder abgelöst oder ermordet. 13 von 15 Armeekommandanten, 110 von 195 Divisionskommandeuren, 220 von 406 Brigadekommandeuren und so weiter und so fort wurden Opfer dieser blutigen Säuberungen oder wurden einfach abgelöst, sodass die sowjetische Armee eigentlich nach dem Jahre 1937 führungslos dastand. In der gesamten Militärgeschichte hat es so etwas wohl noch nie gegeben. Die deutsche Wehrmacht hat natürlich von diesem stalinischen Verbrechen genau gewusst. Schwächen der sowjetischen Armee haben sich dann auch im sowjetisch-finnischen Winterkrieg 1939-40 gezeigt. Das waren gravierende Schwachpunkte, die kamen einfach nicht weiter mit ihren Truppen. Ein völliges Organisationschaos war zu bemerken. Andererseits gab es in den 30er Jahren auch große Umorganisationen, die dazu führten, dass die ursprüngliche Trennung und Teilung der sowjetischen Armee in Kaderarmee und im Milizsystem überwunden wurde zugunsten einer einheitlichen Befehlsstruktur. Dann wurde auch im Jahre 1939 die allgemeine Wehrpflicht eingeführt, ab 19 Jahre. Und formal war es eine gewaltige Armee, die in der Sowjetunion operieren konnte, über 4 Millionen Soldaten im Jahre 1941. Aber ein großer Teil davon war auch im Fernen Osten stationiert, weil man nicht wusste, wie Japan, das militaristische, faschistische Japan, reagieren würde auf Hitlers Pläne. Neue Waffen wurden auch unter Stalin entwickelt, aber oft nur als Prototypen. Das gilt etwa für den bekannten Panzer T-34, für alle möglichen Geschütze, Flugzeuge und so weiter. Aber es gab gleichzeitig einen großen Mangel an Panzerabwehrgeschützen, an motorisierter Artillerie. Die Truppen waren an der Westgrenze der Sowjetunion konzentriert, nicht alle Truppen, aber ein großer Teil davon. Und es wurde aber versäumt, einen strategischen Rückzug einzuplanen. Der reale Rückzug, der dann einsetzte nach dem 22. Juni, war ein völlig chaotischer, ungeplanter Rückzug. Da hätte man in die eigene Geschichte zurückblicken können, das Jahr 1812, wo ein berühmter Marschall Kutusow einen geplanten Rückzug gegenüber den Truppen des Napoleon eingeleitet hat, mit dem Resultat, dass die große Armee, Napoleons die Grande Armee, zerschlagen wurde. Diese Taktik hätte man übernehmen können, ist aber nicht passiert. Entscheidend dann für die nächsten Jahre nach 1941 war dann die Tatsache, dass die Sowjetunion in den ersten 5 Jahrplänen, also nach 1929-30, im Uralgebiet und in Westsibirien ein völlig neues eigenes Industrierevier aufgebaut hat. Das waren dann die Erzgruben des Ural kombiniert mit den Steinkohlevorräten Westsibiriens. Ural-Kuspas-Kombinate schossen überall aus dem Boden. Das waren riesige Fabriken, die haben wahrscheinlich dann die zentrale Rolle gespielt in der Verteidigung gegenüber dem faschistischen Deutschland. Unsere vierte Frage: Was waren die deutschen Kriegsziele nach 1941? Na, viele Deutsche haben sich definiert als Volk ohne Raum. Das ist ein Roman von Hans Grimm aus dem Jahre 1926. Ein sehr interessanter Roman, der zum Ziel hatte, koloniale Territorien rückzuerobern. Deutschland war eine Kolonialmacht gewesen im 19. Jahrhundert. Das war aber dann nicht die Linie der Nationalsozialisten. Die haben gesagt, wir brauchen keine Kolonien in Afrika oder irgendwo im Pazifik. Wir brauchen den Ostraum, den europäischen kontinentalen Ostraum für unsere Expansionsziele. Das sei der eigentliche Lebensraum. Und den kann man aber nur erobern, wenn dann die dort einheimische Bevölkerung ausgerottet, ausgehungert oder ausgesiedelt wird. Eine Linie sollte etwa gezogen werden bis zum Ural, also von Archangelsk bis Astrachan. Bis zu dieser Linie würde man vormarschieren wollen. Das Ganze hat aber auch beinhaltet, dass die großen Städte im Norden, also Petersburg, Moskau und so weiter, Minsk, vernichtet werden sollten als Zentren natürlich des jüdischen Bolschewismus. Die strategischen Planungen für diese Ziele wurden formuliert von verschiedenen Wissenschaftlern. Das waren Agrarinstitute in Berlin, Planungsbüros eigentlich im ganzen Deutschen Reich. Das Ganze kumulierte dann im Generalplan Ost und im Generalsiedlungsplan, der auf diesem Generalplan Ost aufbaute. Alles Planungen der Jahre 1940 bis 1942. Das waren bekannte Professoren. Professor Konrad Meyer war ein Geograf, ein Agronom. viele Ökonomen, Planungsfachleute haben teilgenommen an dieser Ausarbeitung der Pläne, die vorsahen, dass dann diese Räume im Osten, im europäischen Ostraum, natürlich besiedelt waren von Slawen, von allen möglichen anderen Völkerschaften, von ganz großer Anzahl von jüdischer Bevölkerung, wenn das ein Siedlungsland werden sollte für die Deutschen und die Germanen, dann musste man natürlich diese Leute ausrotten. Das wurde aber geplant. Es waren Fachleute auch darunter, die gesagt haben, also vor allem waren das Agronomen, dass es in Osteuropa und in Russland eine heimliche Linie gibt, die man aber in der Landschaft nicht sehen kann. Man hat die genannt eine Bodenlinie zwischen den nördlichen Gouvernements und den südlichen. Die südlichen haben Getreideüberschüsse, die nördlichen Getreidedefizite. Also im Verlauf der ganzen russischen Geschichte gibt es einen Austausch zwischen agrarischen Überschüssen im Süden und den industriellen oder handwerklichen Produkten des Nordens, wo auch dann die großen Städte liegen. Diesen Austausch wolle man zerstören. Man wolle einen Zugriff auf die Getreideüberschüsse des Südens haben, also speziell auch der Ukraine, mit der Gewissheit, dass dann die ganzen nördlichen Siedlungszentren, das waren dann diese berühmten jüdisch verseuchten Großstädte, dass die dann ausgehungert würden. Das war ein wissenschaftlicher Plan zur Aushungerung von mehreren 10 Millionen Menschen. Gar nicht von der SS und so weiter formuliert, sondern von wissenschaftlichen Instituten, deren Leiter im Übrigen, das gilt etwa für den genannten Professor Konrad Meyer, dann nach dem Zweiten Weltkrieg normal ihre Karriere fortgesetzt haben, in dem Fall als Stadtplaner. Das war die Theorie. Die Praxis folgte auf dem Fuße, dann in einer Zusammenarbeit von Polizeibataillonen, SS-Einsatzgruppen, sogenannten fremdländischen Hilfskräften, das waren dann Kollaborateure auf der einen Seite und vor allem der Wehrmacht auf der anderen Seite wurden diese Projekte exekutiert. Es fängt sofort an, dann nach dem 22. Juni 1941 mit der Verfolgung und Konzentration und Ausrottung der Juden. Beispiel Riga. Riga wird erobert schon am 1.7.41. Das sind 8 Tage nach Kriegsbeginn. Ist schon Riga erobert. Sofort werden die Juden zusammengetrieben, dort in den Wäldern ermordet. Damals gab es noch kein Giftgas. Das haben erst Deutsche Ingenieure später erfunden. Die wurden erschossen. Und wo man schon diese Wälder hatte, diese Sandgruben, in denen die Leute erschossen wurden, hat man auch gleich Juden aus Deutschland genommen und dorthin geschickt. Wer in Marburg auf den Hauptbahnhof geht, zum Gleis 5 bis 8 schaut, sieht eine lange Leisten dort hochführend auf diese Gleise, wo die Züge Marburg, Kassel und so weiter abfuhren Richtung Riga. Der erste Zug ging nach Riga. Am 8.12.1941 wurden Marburger Juden nach Riga deportiert. Man kann auch die Namen dieser Deportierten nachlesen. Der jüngste Deportierte war 1 Jahr alt. Kriegsgefangene, generell die slawische Bevölkerung, Kommunisten, Kranke, etwa in den psychiatrischen Anstalten, Sinti und Roma, Partisanen, Partisanverdächtigte wurden oft sofort erschossen. Der Rest sollte dann als Arbeitssklaven weiter existieren. Das Fernziel war dann eine Beherrschung dieses kontinentalen Raumes. Man wäre dann eine kontinentale Großmacht und könnte dann zusammen mit Japan die anderen noch verbliebenen Großmächte, das war vor allem USA und dann das britische Empire, herausfordern. Fünfter Punkt, was waren die Ursachen für den Sieg der UdSSR. Die UdSSR hatte sich in den 20er Jahren zu einer großen Wirtschafts- und Militärmacht entwickelt und war keineswegs ein Koloss auf tönernen Füßen, wie die Nazi-Ideologie suggerierte. Wir sehen einen zähen, opferreichen, entschlossenen Kampf gegen die Angreifer im sogenannten Großen Vaterländischen Krieg. Ein Kampf, den die Deutschen gar nicht so erwartet hatten und der entscheidend war von den ersten Tagen an. Etwa die Festung Brest, also die Grenzfestung, hat sich 29 Tage lang gehalten. Sewastopol auf der Krim hat sich 8 Monate lang gehalten. Smolensk 2 Monate, Odessa 73 Tage. Das waren alles wichtige Tage, die gezählt haben für den Sieg, der dann in seinen ersten Konturen Dezember 1941 schon spürbar war. Und auch der schärfste Terror seitens der SS und der Wehrmacht und vor allem der Kombination dieser beiden Kräfte konnte nicht erreichen, dass der Widerstand zivilen gebrochen wurde. Auch eine Vielzahl von Nationalitäten hatte zusammengehalten, trotz großer Repressionen gegen einzelne dieser Nationalitäten, von denen man vermutete, sie wären Kollaborateure der Nazis. Das gilt beispielsweise für die Russlanddeutschen, die ja ihre eigene Republik hatten, die autonome Republik an der Wolga, die dann seit August 1941 aufgelöst wurde, stalinische Repressionen, die aber in einem größeren Kontext des Krieges wohl nur verständlich sind oder interpretiert werden können. Ohne diesen Krieg hätte es vielleicht diese Wolga-Republik trotz aller Schwierigkeiten, die sie auch in den 30er Jahren zuvor hatte, existent geblieben. Also auch hier der Krieg und nicht nur die stalinische Repression Hauptursache für großes Leiden. Über die weiteren Faktoren könnte man noch nennen für den sowjetischen Sieg. Neue Waffen wurden entwickelt, Panzer, Artillerie und so weiter. Es gab Hilfslieferungen der Alliierten, die sind kontrovers in ihrer Bedeutung. Die sowjetische und auch die heutige russische Geschichtsschreibung reduziert das eher. Und die westlichen Leute sagen natürlich, ohne diese westliche Hilfe hätte Russland nie siegen können. Wir wollen dazu jetzt keine Stellung nehmen, lassen das erstmal nur so stehen. Die Hilfslieferungen konnten ja nicht verhindern, dass die Sowjetunion 3 Jahre lang der Hauptkriegsschauplatz war. Von Mitte 41 dann bis Mitte 44, wo erst die Landung der Alliierten stattgefunden hat im Sommer 1944. Dann erst gab es die Entlastung durch eine zweite Front. Wichtig für die sowjetischen Siege waren dann auch die wirtschaftlichen Umstellungen seit 1941, wo durch eine gewaltige Kraftanstrengung die westlichen Industriegebiete verlagert wurden nach Osten, also die ganzen Fabriken, Ausrüstung, Infrastruktur und so weiter wurde in den Ural, nach Westsibirien gebracht und teilweise nach Kasachstan. Das waren die militärischen Kraftquellen auch für die sowjetische Armee. Wer hat dort gearbeitet? Das waren fast alles Frauen. Die Männer waren an der Front, Frauen haben gearbeitet bis zum Umfallen. Viele sind auch an der Werkbank gestorben, vor Erschöpfung. Aber ohne diese Tätigkeit der Frauen hätte es keine Siege gegeben. Das heißt aber Sieg, der Sieg war mit ungeheuren Opfern verbunden. In der Zeit Stalins hat man gesagt, ja, wir haben ungefähr 12, 13 Millionen Tote gehabt. Man wollte nicht vor den ehemaligen westlichen Alliierten dastehen als ein schwacher Staat. Und der Khrushchev hat mal gesagt, ja, 20 Millionen Tote, das steht auch in den ganzen älteren Lehrbüchern drin. Heute sagt man 27 Millionen Tote mindestens. Es kann auch sehr viel mehr sein. Beispiel Leningrad. Nach der Leningrader Blockade hat die Stadt 1 Million Einwohner weniger gezählt. Aber viele sind auch erst im Jahre 1946 gestorben an den Kriegsfolgen, an den Hungerfolgen, sodass die wahre Zahl der sowjetischen Opfer sehr wohl noch deutlich über der Marke von 24 Millionen Toten stehen kann. Mindestens 20 Millionen Opfer waren Zivilisten, vielleicht waren es auch deutlich mehr. 1946 gab es auch eine große Missernte in der Sowjetunion, auch in der Ukraine, wo auch viele Leute unsterblich verhungert sind, weil die Felder nicht mehr bestellt werden konnten. Bei den Opfern denken wir immer leicht an die Städte, Leningrad, Moskau, Kiew und so weiter. Darüber liegen dann noch mehr Quellen vor. Historiker sind städtische Menschen, die schauen immer, was das Schicksal dieser Städte bedeutet, auch im Krieg. Vergessen wir nicht die Dörfer, die haben vielleicht oft noch mehr gelitten. Die ganzen russischen nördlichen Dörfer, die waren aus Holz, die wurden dann von den Nazis angesteckt. Die Leute wurden in die Kirchen getrieben, wurden die Kirchen angesteckt. Die Leute wurden einfach blind auf der Straße erschossen. Bei dem Vormarsch, beim Rückzug. Erlitten also doppelt. Es sind weit über 50.000 Dörfer. Die nordrussischen Dörfer sind auch sehr, sehr klein. 50, 100, 200 Leute wohnen da manchmal nur. Die wurden vernichtet. Deutlich mehr als 50.000 Dörfer. Wie viele real, weiß man bis heute nicht. Meine letzte Überlegung, die Frage nach dem historischen Erinnern und dem historischen Lernen. In der alten Bundesrepublik nach 1949 waren diese ganzen Wehrmachtsverbrechen eigentlich gar kein Thema. Ich persönlich bin in Wiesbaden in die Schule gegangen, unter anderem, habe ich von Lukas in der Schule gehört, obwohl meine Eltern und Onkel und so weiter haben oft vom Krieg erzählt, aber von den Themen, die wir jetzt heute verhandeln, habe ich eigentlich nie was gehört. In der Öffentlichkeit ebenso wenig. In der Schule gab es noch, kann ich mich gut erinnern, so kleine Monsterheftchen, die konnte man am Kiosk kaufen, so kleine Dinge. Mein Nachbar hat immer welche gehabt und immer im Geschichtsunterricht, da war besonders langweilig zu sein, mit der Aufzählung der ganzen historischen Daten und den Lebensdaten von Karl dem Großen und so weiter, hat uns nicht interessiert, aber diese Lanzerheftchen, die waren sehr interessant. Die waren noch bebildert und wunderbare Kämpfe beschrieben, die haben gekämpft wie verrückt, diese deutschen Lanzer, und standen immer kurz vor dem Sieg, und dann kam der Hitler und hat es dann doch vermasselt. Und wenn der Hitler nicht gewesen wäre, dann wäre das Ganze viel erfolgreicher ausgegangen. Von der Wehrmacht hat man eigentlich auch nichts Schlechtes gehört. Das waren die Leute, die real gekämpft haben, die gelitten haben, Opfer von Stalingrad wurden. Also die Bösewichter, das waren die SS-Leute, das waren die Polizeibataillone und natürlich Hitler persönlich, der alles als Oberverbrecher dann eingeleitet habe. Sodass das deutsche Volk oder die deutsche Wehrmacht oder gerade die deutsche Oberklasse hinter dem ganzen Aggressionskrieg stand. Davon habe ich eigentlich nie was gehört. Mit einer einzigen Ausnahme, das war der Pastor Martin Niemöller. Das war ein sehr interessanter Mann, von dem ich damals gar nicht viel verstanden habe. Der ist geboren 1892, war dann im Ersten Weltkrieg U-Boot-Kommandant. War er auf der rechten Seite in der Weimarer Zeit, also kein Feind der Republik und so weiter. Eher Anhänger des alten Kaisers. Als Pfarrer tritt er dann aber 1933 auf die Seite der bekennenden Kirche und wandert dafür dann seit 1937 in diverse Konzentrationslager. Und darauf hat er lange, lange Jahre gesessen, bis 1945. Nach 1945 ändert er radikal seine Position, er wird zum Kriegsgegner, zum Pazifisten, warnt vor der Aufrüstung der 50er Jahre. Ich kann mich an einige Predigten erinnern. Als Schüler hat er gepredigt. Ich habe das damals alles gar nicht recht verstanden. Das wurde auch dann schnell wieder relativiert, weil unser Geschichtslehrer gesagt hat, traut dem nicht, der ist irgendwie ein verbittert alter Mann, der ist außerhalb der Zeit und hat nicht erkannt, dass wir natürlich jetzt wieder aufrüsten müssen gegen die Russen in den 50er Jahren. Das war die Welle der ersten Aufrüstung der Bundesrepublik. Die Atmosphäre hat sich natürlich geändert mit der Studentenbewegung, auch in der Stadt Marburg. Hier denken wir an den Namen Wolfgang Abendroth, der immer gegen den Krieg aufgetreten war, dafür auch lange Jahre im Zuchthaus gesessen hat, seit 1937. Und auch in Marburg ist ja dann in den 90er Jahren diese Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht, Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht, sehr heftig diskutiert worden, teilweise auch noch angegriffen worden in den 90er Jahren. Zum Schluss ein Wort zur Gegenwart. Vieles hat sich natürlich geändert gegenüber den 50er Jahren, aber es gibt ja auch wieder alt-neue Feindbilder gegen Russland, gegen China. Wenn ich die Zeitung so lese, dann sehe ich, dass da neue Feindbilder konstruiert werden. Hintergrund ist natürlich eine neue Aufrüstungswelle. Ja, dass die Bundeswehr inzwischen jedes Jahr 50 Milliarden Euro verschlingt, ist bekannt. Dass die NATO eine Billion, das ist eine Zahl mit ganz vielen Nullen, eine Billion Euro verschlingt, wissen wir auch. Dass neue Waffensysteme probiert werden, einschließlich Kampfdrohnen oder Kriegsschiffe in den Pazifik geschickt werden, das wissen wir auch, aber es gibt wenig Kräfte, die dagegen aufstehen. Es wäre wichtig, dass das dringend geändert wird. Mit Blick auf die Schrecknisse der Vergangenheit und mit Blick auf die großen Gefahren einer gegenwärtigen Hochrüstung müssten wir fragen, ist das der richtige Weg oder wäre nicht eine Umkehr nötig? Ich persönlich meine, wir brauchen weniger Waffen und nicht mehr. Wir brauchen mehr Austausch, Dialog, Vertrauensbildung auch mit Russland, gerade vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs und seiner Folgen. Vielleicht sollten wir auch generell eine neue kooperative zivile Sicherheitspolitik diskutieren, etwa im Sinne dieser sehr interessanten Broschüre der Evangelischen Kirche Baden mit dem Titel Sicherheit neu denken, von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik. Ein Szenario bis zum Jahre 2040. Sehr zu empfehlen, das wären Wege aus der Hochrüstung hin zu einer neuen zivilen, also gewaltfreien Sicherheitspolitik. Sehr zur Lektüre zu empfehlen, darf ich gerade rumreichen. Am besten gleich behalten und lesen. So meine ich zum Schluss, abrüsten statt aufrüsten, das muss die Losung der Gegenwart sein. Danke.